Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach. Der Cartoonisten, Ohren, Schmaus, zwei Strichhopp-Button aus.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Zwei Stricherpacken aus. Mein Name ist Michael Holtschulte, ich bin Cartoonzeichner. Mir gegenüber sitzt einmal wieder, stell dich selbst vor, du darfst es diesmal.
Hallo meine Freunde und Freundinnen, hier ist Olli Hilbring. Ich bin auch Cartoonzeichner und bin hier in dem wunderbaren Podcast-Studio von Michael Holtschulte. Was war das jetzt?
Ein Alarm.
Ein Alarm?
Ein Alarm.
Aha, ein Alarm. Warum?
Ja, der zeigt mir, dass ich vergessen habe, auf
Flugzeugmodus Tabletten zu stellen. Nehmen und
so. Nein, ich habe tatsächlich Flugzeugmodus an, aber dieser Alarm, der geht trotzdem durch.
Ah, obwohl, ist cool, ne? Man schaltet einen Flugzeugmodus, obwohl man gar nicht im Flugzeug ist. Das ist schon strange, oder?
Aber ist doch egal, wir sind ja zwar zwei Striche, aber wir haben heute einen tollen Besuch da, und zwar den Gavin Karlmeier. Und ich versuche mal, ein wenig zusammenzufassen. Das ist bei Gavin ein bisschen schwierig, weil der einfach so umtriebig ist.
Gavin ist umtriebig.
Sehr, sehr umtriebig.
Ja, ich kenne Gavin auch gar nicht. Also ich habe natürlich gewusst, dass ein Gast heute kommt. Ich habe mich sehr gefreut auf dich. Aber ich bin jetzt auch sehr, sehr interessiert.
Also für dich vielleicht besonders interessant. Gavin war schon zu Studienzeiten Coverboy eines Magazins.
Nein. Ehrlich? Welches? Angler-Magazin oder wo warst du? Auf welchem Cover warst du? Hallo Gavin, sag erstmal guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ja, das stimmt. Ich war mal Coverboy eines Magazins.
Ehrlich? Welches?
Das war von der Studierendenzeitschrift in Bonn. Akut heißt sie.
Akut?
Ja, Akut. Und das Schöne war aber, dass, also es ging da um so alternative Studienmodelle oder also Leute, die anders studieren als andere. Und das Magazin, die haben mich interviewt, so irgendwie im, ich würde sagen, April, Mai. Und das Magazin kam im Juli raus, da war ich schon exmatrikuliert.
Okay. So, lass mich raten, du hast Germanistik auch studiert.
Ja, ich habe
Germanistik studiert. Freunde, wo bin ich denn hier nur reingerannt?
Ich habe das natürlich jetzt nicht ohne Grund erwähnt.
Ich hatte auch ein zweites Fach.
Ja.
Und das wusste ich aber zum Zeitpunkt meiner Einschreibung nicht, dass ich eins brauche. Es war ein sogenannter Zweifach-Bachelor. Und dann bin ich da zur Einschreibung gegangen und habe mich gefragt, was ist mein zweites Fach? Und da war ich völlig überfordert, weil ich war kein designierter Student. Und dann habe ich gesagt, was gibt's denn? Und dann haben die gesagt, ja, so das und das und das. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich katholische Theologie. Und habe ich aber nie richtig belegt, leider.
Zu dem Zeitpunkt hast du noch in Köln gewohnt.
Da habe ich in Köln gewohnt.
Ja, dann passt das ja. Ich habe das mit dem Coverboy natürlich nicht ohne Grund gesagt, weil ich höre ja auch deinen Podcast.
Das freut mich.
Und
ach, du bist das.
Ja, genau. Ich glaube, es hören ein paar Leute mehr. Der Podcast heißt Haken dran. Den hast du mit Dennis Horn gegründet, als Elon Musk Twitter komplett zerlegt hat. Das
kurz
war so
davor.
Deine Reaktion. Ja, genau. Ja, es deutete sich ja an. Mhm. Ich bin auch Hörer der ersten Stunde. Aber ich habe gestern, es ist über 250 Folgen inzwischen schon.
Und
gestern,
250?
Über 250. Ja. Und gestern hat er, Dennis Horn ist inzwischen nicht mehr regelmäßig dabei. Dazu kommen wir gleich. Aber du hattest gestern Nicole Diekmann zu Gast und ihr habt euch kurz eben über dein Coverboy-Dasein unterhalten und du hattest behauptet, du wärst wahrscheinlich mit ihr die Einzige, die das überhaupt noch wissen. Und da wollte ich nochmal eben zeigen, wie gut ich vorbereitet bin und dich hier ein bisschen auf den falschen Fuß erwischen.
Ja,
das hat auch gerade die Reaktion, die passte ja.
Aber du kannst das, also man kann das ergoogeln. Und es gibt so ein wahnsinnig tolles Tool, das ist KI-basiert, bei dem du ein Selfie machst mit deinem Handy.
Aha.
Und es findet alle Bilder, die von dir im Internet existieren, auch die, die nicht in den Metadaten deinen Namen tragen.
Ah.
Und alle Leute, denen ich das gezeigt habe, hatten die Erfahrung, dass ihnen Bilder angezeigt wurden, an die sie sich nicht erinnern.
Oh,
und das war bei mir auch so Partyfoto, also wenn so Partyfotografen dich fotografiert haben und du bist in so einer Bildergalerie mit 600 Fotos, tauchst du in diesem Tool auf.
Ach geil.
Das ist wirklich toll.
Das möchte ich auch mal. Das machen wir gleich.
Ja, gut.
Können wir im Anschluss mal ausprobieren. Ja. Den Link können wir natürlich in die Shownotes tun.
Ja, das ist sehr interessant.
Toll.
Da werden sich viele Leute, das ist ja auch, wir machen ja auch Lebenshilfe hier ein bisschen.
Exakt, weißt du?
Ja. Jetzt haben wir ja schon zwei Sachen abgedeckt. Podcaster, professioneller Podcaster würde ich sogar behaupten, zumindest in dem Rhythmus, den du rausbringst.
Also das ist ja nicht so, also ich erinnere mich jetzt zeitspannend, ich weiß nicht, wann der Herr Musk da Twitter übernommen hat und ist ja jetzt ein bisschen her.
Oktober
ja, oder
22.
22, ja. Oh, schon
anderthalb Jahre.
Anderthalb jetzt. Jahre. Und seitdem 250 Folgen, wie oft machst du? Ja, zwei am Tag oder was?
Ja, die ersten 217 Folgen waren täglich.
Aha.
Und seitdem dreimal die Woche. Also ja, es ist schon, also ich sag mal so, Also wir haben uns das vorgenommen als jeden Tag 10 Minuten. Mal gucken, so lange kann das ja nicht gehen, bis es kaputt ist.
Ja. Und dann kam Musk.
Und dann ging es erst richtig los. Okay. Und dann wurden aus den 10 Minuten wurde so eine Stunde circa. Aha. Und dann haben wir jeden Tag eine Stunde aufgenommen und dann hatten wir das Gefühl, es ist ein bisschen doll. Und jetzt mache ich dreimal die Woche, dafür aber Stunde 20 ungefähr.
Ah, okay.
Also es hat den zeitlichen Aufwand, den ich dafür eigentlich eingeplant hatte, bei weitem überschritten. Aber irgendwie geht es dann ja immer.
Ich habe ja gesagt, ist ja nicht das Einzige, was du machst.
Dass man mal jemanden kennenlernt, der einen Podcast macht.
Ja, das ist sehr, sehr interessant, aber es kommt ja noch besser. Du gehst auch in Schulen und machst quasi Unterricht im Umgang mit sozialen Medien und Internet für die jungen Menschen. Mhm. Und das, denke ich, ist aber auch eher so nebenbei, oder?
Ja, also das ist eher so eine Sache, die ich so ein bisschen, Idealismus klingt so groß, aber auch ein bisschen aus Idealismus mache. Also ich wurde angefragt, ob ich das tue, und das ist zwar ein bezahlter Job auch, aber das, wenn ich das alleine machen würde, würde das nicht reichen, sag ich mal.
Aber du bist ja angefragt deswegen, weil du eine gewisse Expertise mitbringst in dem Bereich. Da kommen wir nämlich jetzt genau auf diesen ganz großen Teil. Du bist wie man heutzutage sagt, sehr viel Content Creator und hilfst beispielsweise vielen Radiosendern auch, ihre sozialen Auftritte aufzubauen. Mhm. Für dich ist natürlich jetzt gerade ganz, ganz tragisch. Dein Lebenswerk ist letzte Woche zerstört worden.
Das stimmt.
1Live hat sich bei Facebook zurückgezogen. Ich glaube, bei 800.000 Fans haben sie gesagt, die sind uns alle zu alt. Könnt uns am Arsch lecken, wir löschen den ganzen Bums jetzt hier. Wie hast du dich da gefühlt?
Also du hast den 1Live Facebook-Auftritt.
Genau. Ich habe früher, das ist echt einige Jahre her, aber früher beruflich Witze auf der 1Live Facebook-Seite gemacht. Mhm. Das war mein Job.
Ja. Und Die Schnittstelle, deswegen, meine Idee, Gavin, Witze machen im
Internet. Was war dein bester Witz?
Bitte?
Was war der beste?
Gab eigentlich keinen guten.
Aber da kommt es später mal zu. Gut, dass du es sagst.
Genau. Und das wurde, also ehrlicherweise fand ich die Entscheidung goldrichtig und überfällig. So, also es ist schon so, dass Facebook zwar in Zahlen eins der wichtigsten sozialen Netzwerke immer noch ist. Also wenn du einfach nur guckst, wie viele Leute sind da, es gab kein Quartal jemals, bei dem Facebook weniger Nutzungszahlen erreicht hätte als im Quartal davor. Auch in Deutschland nicht. Das heißt, es wächst immer noch und es ist einfach immer noch das größte soziale Netzwerk. Aber 1Live ist halt progressiv und wild und jung oder will zumindest sein. Und da passt Facebook nicht so richtig rein, weil Facebook ist schon so ein bisschen die alte Dame der sozialen Netzwerke. Ne?
Gut, aber die Frage ist ja, warum lässt man es nicht einfach weiterlaufen? Ist es dann echt nur eine Kostenfrage, dass man den Community Manager sich da nicht leisten kann, weil ich meine, die Postings sind ja die gleichen wie bei Instagram.
Ja, das war früher nicht so. Also früher haben wir die Kanäle unterschiedlich bespielt. Vermutlich war das Gleichschalten dieser beiden Kanäle schon der erste Schritt in die Abschaffung. Das weiß ich aber nicht. Ich bin da seit Jahren raus. Also so genau kann ich das nicht.
Naja, man muss es ja schon pflegen, ne? Also klar, wenn ich heute, also ich mache ja immer den Fehler, ich poste was auf Instagram und das erscheint ja gleichzeitig bei Facebook. Ne?
Wenn du so eingestellt hast.
Ich habe es so eingestellt, ja, man kann es ja ausstellen beim Posten. Und manchmal poste ich erst bei Facebook und dann bei Instagram, vergesse es aber auszuschalten. Dann erscheint es zweimal bei Facebook und die Leute fragen mich, was ist denn los? Ja, wobei dann vermuten alle natürlich erstmal einen Schreibfehler bei mir. Aber es ist einfach, du musst ja diese Community auch managen. Also irgendwie, weil bei Facebook kommt auch Feedback und Kommentare und da muss man sich ja irgendwie dann drum kümmern. Also es sind ja schon zwei Stellen.
Also
die man dann,
ein bisschen Arbeit ist es schon.
Ja. Das Publikum ist ja auch extrem unterschiedlich.
Genau, es ist auch so, dass die Facebook-Kommentarkultur gerade bei öffentlich-rechtlichen Medien in den letzten Jahren, also ich glaube, man würde sagen, toxisch geworden ist. Also das ist schon gerade bei Facebook kein Spaß, da Community-Management zu machen. Und nur weil Twitter noch schlimmer ist, heißt es nicht, dass Facebook inzwischen besser geworden ist, sondern auch da hast du wirklich extrem viel, ich glaube, man kann schon sagen, extrem viel Pack, die da einfach nur ihren Kram niederlegen wollen.
Ja, wir hatten zuletzt den René Steinberg da, haben uns auch ein bisschen drüber unterhalten, kam da so ein bisschen zum Schluss, dass das eigentlich losging seit Pegida, dass so Journalismus kein ehrenwerter Beruf mehr ist im Ansehen vieler Leute und die dann dementsprechend so die sozialen Medien dann auch mit ihrer Meinung, die man äußern darf, aber nicht immer muss, dann eben auch vollkotzen.
Und da kommen wir zu dem, du hast mich ja umtriebig genannt, die dritte Tätigkeit, die ich habe, ich mache ja nicht nur Beratung, sondern ich habe eine kleine Agentur, wo Leute so Social Media Kanäle betreuen, so das machen wir zusammen. Und in dieser Tätigkeit stelle ich fest, dass, und das werden dir glaube ich ganz viele Leute, die ähnlich unternehmerisch unterwegs sind im Medienbereich, bestätigen werden, Das ist generell Content Creation und Journalismus hat ein riesengroßes Nachwuchsproblem, weil diese Gatekeeper-Funktion, die Medien früher hatten, also wenn wir früher was machen wollten, medienmäßig, mussten wir zum Radio, zum Fernsehen, zur Zeitung und haben da angefangen zu arbeiten, haben gehofft, irgendwann auch mal vor die Kamera zu dürfen.
Kannst du ganz kurz Gatekeeper einmal für unsere HörerInnen erklären?
Das deutsche Wort für Gatekeeper ist Torwächter.
Ja, das habe ich letztens auch aber ich bin ja nun mal Verfolger deines Podcasts, deswegen dachte ich, für unsere HörerInnen ist es vielleicht ganz wichtig.
Also es gibt so Gatekeeping-Funktionen, die ihr auch kennt. Also wenn ihr so eine geile Punkband damals super fandet und dann wurden die Mainstream, dann hat euch das wütend gemacht, weil ihr zuvor dafür gekämpft habt, dass sie diesen Underground-Status behalten haben. Und das ist Gatekeeping eigentlich. Es ist, glaube ich, ist schon ein relativ junges Wort, aber ein Effekt, den es seit 100 Jahren gibt. Ja. Und dieses
hat auch viel mit Distinktion zu tun.
Ja,
dass man sich abgrenzen will, dass man da irgendwie exklusiv was kennt, was andere jetzt noch nicht so
genau
kennt.
Und das gilt aber eben auch für so Berufe. Ne? Früher war das so, man musste an Leuten vorbei, um irgendwo hinzukommen. Und das ist heute nicht mehr ganz so schwierig, weil ich kann mir einen TikTok-Account machen oder einen Instagram-Account und wenn ich mich gut anstelle, kann ich relativ schnell relativ erfolgreich damit werden, kann mir Reichweiten aufbauen. Warum sollte ich also noch mich durch 6 Jahre unbezahlte Praktika kämpfen, um dann irgendwann 1,5 Jahre ein okay bezahltes Volontariat zu machen, um dann irgendwann nach 8 Jahren endlich an dem Punkt zu sein, wo ich auch direkt hätte sein können, wenn ich einfach nur mit TikTok losgelegt hätte?
Vielleicht nicht mit der Qualität, die man mit einer profunden Ausbildung.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist der Punkt. Ne?
Das stimmt. Aber also wenn man sich, ich möchte jetzt nicht auf reichweitenstarke Accounts hauen, aber Qualität ist nicht immer das einzige Merkmal, das Reichweite rechtfertigt.
Na, gutes Aussehen, bei mir so.
Ja, stimmt, ja. Das habe ich mir gleich gedacht.
Zweifellos. du hattest vorhin ja Content Creator gesagt. Es wird ja auch inflationär benutzt momentan. Das ist ja so ein Punkt, da wollte ich dich mal fragen. Du hast Content created für 1Live, hast da Witze gemacht. Und Olli und ich haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass dieses Content Creating, was uns immer wieder so über den Weg läuft in den sozialen Medien, ist eigentlich Copy and Paste unserer Cartoons, vielleicht noch die Signatur rausschneiden und dann irgendwie Trottel, der das dann halt auf seiner Seite postet und dafür dann halt auch die Likes einheimst und die Reichweite kriegt, die eigentlich uns zusteht und dann guckt man nach, was ist das für ein Typ? Ein Content Creator steht dann da.
Ja, also
das ist unfassbar.
Also ich sag, da habe ich 2 Antworten auf. Die eine Antwort ist, es gibt ja der eine Satz, den ich immer so sage, ist, es gibt Verkäufer und es gibt Journalisten und beide nennen sich Online-Redakteur. Und das kannst du austauschen durch Content Creator. Also es gibt Leute, es gibt halt die Leute, die es kochen und die Leute, die servieren, aber in der Online-Welt geben sich beide dieselbe Berufsbezeichnung. Und das macht es ein bisschen schwierig. Das andere ist, und du hast Germanistik studiert, das habe ich jetzt richtig rausgelesen.
Um Gottes Willen.
Ach so. Warum habt ihr mich denn dann gefragt?
Er hat Germanistik studiert.
Ach, du hast Germanistik studiert.
Und alle Gäste, die hier waren, haben Germanistik studiert. Und immer kommt jemand, der Germanistik studiert hat. Danach werden die aus. Das ist halt Ausnahme. Also, Hauptsache, du hast Germanistik studiert.
Ja, habe ich auch abgebrochen.
Ja, ach so, abgebrochen.
Ja, ich hab's Gott, dann musst du jetzt wieder gehen.
Now we're talking.
Bis hierhin. Nee, dann wird dir aber die andere Antwort besser gefallen. Wenn du Germanistik studiert hast, dann musstest du ja auch mehr Diavistik belegen. Also die Kunde des Mittelhochdeutschen.
Zumindest als einmal Grundkurs am Anfang und Linguistik.
So, und da hast du wahrscheinlich das Nibelungenlied dir erarbeitet, oder?
Ich weiß es nicht mehr.
Naja, du hast
es schon sehr lange.
Wahrscheinlich das Nibelungenlied erarbeitet. Das Nibelungenlied ist so eine Geschichte, man kennt das hier mit so Steinen und Rittern und so. Und das Spannende am Nibelungenlied ist, wenn ich in den Buchladen gehe und das kaufe, dann gibt es davon diverse Versionen. Aber auf keiner dieser Versionen steht ein Autor drauf, weil völlig unklar ist, das ist eine Erzählung, die sich immer weiter erzählt hat. Niemand weiß, wer sie sich ausgedacht hat. Und dadurch, dass es aber immer weiter erzählt wurde, hat diese Geschichte eine Wichtigkeit bekommen. Nur dadurch, dass man immer sagt, oh, die ist wichtig, alle erzählen sich das toll. Grimms Märchen funktionieren übrigens auch so. Auch die sind einfach nur eine Weitererzählung von anderen. Egal. Und TikTok ist genau das Gleiche, weil bei TikTok wird sich die ganze Zeit geremixed oder auch kopiert oder die Ideen anderer werden übernommen und vielleicht in einen neuen Kontext gestellt. Vielleicht macht man sich die Mühe auch gar nicht. So oder so, der Urheberrechtsbegriff bei TikTok spielt keine Rolle, weil die App ist so aufgebaut, ich mache die auf und mir werden Inhalte angezeigt. Egal, wem ich folge, ich sehe Inhalte, Inhalte, Inhalte. Und das ist ein Urheberrechtsbegriff, der dem Mittelalter ähnlicher ist als der jetzigen Zeit. Und das ist eine sehr andere Dynamik, als andere soziale Netzwerke über die Jahre aufgebaut haben, bei denen ich mir überlegt habe, wem folge ich, dessen Inhalte sehe ich. Und das macht es für die Leute, glaube ich, so verlockend und auch so einfach, Dinge zu kopieren. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland auch ein riesen krass kulturelles Problem, weil wir in Deutschland diese Remix-Kultur nie gelebt haben. Also in Deutschland, wenn irgendwie ein Moses P. von Kraftwerken klein Soundsampled, dann hast du 25 Jahre Rechtsstreit. In den USA gibt's Fair Use, heißt das. Fair Use bedeutet, ich kann remixen, wenn ich daraus neue Kunst erschaffe, wenn ich den Urheber richtig angebe. Und ich glaube, nach diesem Verständnis ist es deutlich einfacher, sowohl für CreatorInnen als auch für die, die es sehen, zu verstehen, ist das jetzt Original Content oder nicht. Und das haben wir in Deutschland einfach nicht gelernt. In Deutschland haben wir einerseits diesen Urheberrechtsbegriff.
Jetzt würde ich sagen, ich muss nach Amerika.
Vielleicht gehen wir alle nach Amerika.
Ja, aber das ist sehr interessant. Das hast du sehr gut erklärt.
Danke.
Ich fand es jetzt sehr, also sehr auch mal so ein neuer Impuls, nämlich irgendwie aus dem Mittelalter zu kommen und zu sagen, so als damals, als es diesen ganzen Quatsch noch nicht gab, war das auch schon da, dass man sich Dinge gegrabt hat oder weitererzählt hat irgendwie, weil man einfach die Geschichte auch so toll fand vielleicht. So, und heute passiert das auch.
Gut, nur im Mittelalter, nehmen wir an, da gab es jetzt einen Originalautor, da gab es ja noch den Buchdruck nicht in der Form und der Autor musste nicht davon leben, dieses Buch zu verkaufen. Deswegen hat sich da dann eben die Geschichte anders weitererzählt. Und wir sind ja heute an einem Punkt, dass du ja professionelle Content Creator, wozu ja auch Cartoonisten gehören beispielsweise, oder wenn du die Witze für 1Live gemacht hast, da ist ja dein Brotjob dann. Mhm. Und wenn dann Leute hingehen und das klauen, das hat ja eine ganz andere Bedeutung dann für uns. Du hast ja auch letztens in einem, ich glaube auch in deinem Podcast, war das, dass du auch ein Problem damit hast, du hast irgendwie einen super geilen Witz bei damals Twitter gemacht oder jetzt sonst irgendeinen Kurznachrichtendienst und dann entdeckst du das auf irgendeiner Kachel wieder von irgendeiner Spaßseite, die dann am besten auch noch irgendwie Merchandising verkauft und dass du da schon Ego-Probleme mit hast. 100%. Auch wenn du diese Remix-Kultur vielleicht ganz gut erklären kannst.
Nee, das ist hundertprozentig der Fall. Und man muss da ein bisschen abwägen, ist es jetzt ein Remix? Also hat jemand zum Beispiel aus meinem Song was Neues gemacht? Dann finde ich das toll, weil wenn die Steine, die ich da hingelegt habe, anderen geholfen haben, ein Haus zu bauen, ist geil. So. Wenn du aber einfach den Inhalt anderer Leute nimmst und damit Geld verdienst, dann macht mich das wütend. Weil das ist ein Unterschied, ob ich jetzt das remixe und daraus was Neues generiere oder ob ich einfach versuche, deine Kreativität zu nutzen, um damit irgendwie abzucashen.
Also ich würde noch weitergehen. Also mir geht das auf den Sack, wenn Leute da Geld verdienen wollen und am besten noch so einen Amazon-Affiliate-Link darunter haben irgendwie. Und aber auch gibt, habe ich jetzt beobachtet, viele, die so eine falsche politische Agenda haben und dann so Spaß mal untermengen, weißt du, damit so eine Seite Reichweite sympathisch ist und Reichweite geht. Aber jedes dritte Post ist irgendwie politisch motiviert. Aber
ich habe eine gute Nachricht.
Ja.
Die gute Nachricht ist, dass der Urheberschutz auch in den USA extrem wichtig ist für die Netzwerke. Also jetzt mal abgesehen von TikTok, bei TikTok,
da reden wir auch verloren. Nicht über die USA.
Ja, das stimmt.
So aber in den USA ist ja sogar kurz vor Abschaffung gerade.
Ja, das also ist nochmal ein anderes Thema. Also,
nein, das sehe ich ja auch so. Ja. Und das ist auch die einzige Funktion, die bei Facebook wirklich funktioniert, ist die Urheberrechtsmeldung.
Genau.
Und die allerdings verschwindet dauert. Das. Ja, so zwischen, also manchmal geht schnell ein Tag, manchmal dauert es 3 Tage, aber es funktioniert.
Ja.
So, ne? Also
trotzdem ist die Reichweite erstmal woanders
gelandet. Ist erstmal da, aber man kann ja nur hoffen, dass wenn jemand öfter verstößt, irgendwie dann irgendwann sanktioniert wird in irgendeiner Form. So, mehr kann man ja erstmal nicht tun.
Da haben wir auch gerade einen ganz aktuellen Fall, wo ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen möchte.
Mhm. Also, ja genau, es braucht halt 3 unterschiedliche Strikes und der Account ist gesperrt. Ja. So leicht geht das. Das heißt, bei Instagram ist es so, ja. Das heißt, wenn 3 unterschiedliche Urheberrechtsverletzungen bei demselben Account angemeldet werden, die alle begründet sind, also bewiesen, dann hat der Account ein Problem.
Also dann müssen wir ziemlich Katalysten, lange Liste gerade, die ich noch abarbeiten muss und da sind auch mehrere Seiten mehrfach betroffen.
Ja, und wenn wir dann uns abstimmen, vielleicht noch mit 2, 3 anderen Zeichnern, die auch betroffen sind, nicknack hier, Freunde, da, zieht euch warm an.
Ich habe das früher tatsächlich öfter gemacht, wenn es so Seiten gab, also so beim ersten Mal gucke ich nicht hin. Beim ersten Mal denke ich mir, okay, die haben jetzt einen Satz von mir, weil meine Tweets wurden wirklich sehr, ich hatte einen Twitter-Account, der verhältnismäßig erfolgreich war und deswegen wurden meine Tweets sehr oft recycelt von solchen Seiten, die sie dann auf Frühstücksbrettchen gedruckt haben oder so. Oder auch in Büchern.
Aber grundsätzlich stelle ich mir die Frage, wer kauft sich denn so ein scheiß Frühstücksbrötchen mit so einem Twitter-Spruch drauf?
Nee, das kommt auf den Spruch an.
Ja, gut. Das ist natürlich
aber trotzdem.
Postkarten wurden auch gut
verkauft. Das Problem ist, dass ein Tweet nach Gerichtssprechung in Deutschland keine künstlerische Schaffenshöhe erreicht.
Ja.
Also ein Tweet ist nicht schützbar. Was aber funktioniert, ist trotzdem, zumindest bei Facebook-Seiten und Instagram-Seiten, diesen Copyright-Claim, diese Urheberrechtsmeldung zu machen. Und ich habe mir das dann immer so 2, 3 Mal angesehen und wenn dann so eine Seite wie die 90er weißt du noch, das vierte oder fünfte Mal einen Tweet von mir ohne Urheberangabe.
Ich folge der 80er-Seite.
Ja, sehr gut. Dann habe ich die auch mal abgemahnt. Und das ging dann relativ schnell, also nicht gerichtlich, sondern nur über dieses Meldeverfahren. Ja. Und dann ging es relativ schnell, dass ich so nach 2-3 Tagen eine E-Mail von denen hatte mit einer Entschuldigung und ob ich meinen Claim nicht zurückziehen könnte.
Ah. Ja, habe ich auch schon öfter
mal. Okay, da sind wir jetzt auch mittendrin und damit hast du mir gerade auch eine, das war mir jetzt so nicht bewusst mit den Strikes. Ja. Das finde ich sehr interessant, weil ich war bei diesen Urheberrechtsverletzungen und den Meldungen bei Facebook war ich auch echt müde inzwischen, weil das auch lange dauert, diese Sachen auszufüllen. Und man als Geschädigter quasi so lange in der Beweispflicht ist, dass es manchmal schon besser ist, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Mhm. Aber dass das wirklich so mit diesen 3 Strikes läuft, das ist ja schon sehr drakonisch dann sogar. Und das wird jetzt auch schon direkt die Frage beantworten. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Muss ja ganz kurz einmal ausholen. Kennen uns schon ein bisschen länger über die sozialen Medien. Wir haben allerdings erst durch die Passion bei RTL beide irgendwann gemerkt, wir wohnen jetzt sehr, sehr nah beieinander in Essen. Und
die Passion,
Jesus hat uns zusammengebracht.
Jesus hast ja auch Theologie.
Studiert. Genau, der Klaas hat uns zusammengebracht, weil er hat irgendwie getwittert oder gepostet, dass er gerade aus dem Fenster guckt und da so ein Kreuz lang getragen wird oder so. Wie, du wohnst jetzt auch in Essen. Ja, und seitdem haben wir da irgendwie noch ein bisschen intensiveren Kontakt und jetzt mit Essen, da kommt jetzt die Kurve, letzte Woche, es gibt diese Meme-Seite bei Instagram, Essen diese, die ja sehr, sehr lustige Sachen auch über die einzelnen Essener Stadtteile macht, die haben jetzt gerade ihren Instagram-Account verloren mit 90.000 Leuten. Für mich war in der Vorabrecherche nur rauszukriegen wegen Urheberrechtsdiskussionen und ich fragte mich, was zum Teufel für Urheberrechtsprobleme? Es scheint doch wirklich niemand zu kümmern. Bei Meta jetzt zumindest. Aber ich habe dann weitergelesen, es sind mehrere Sachen abgemahnt worden und auch von wohl sehr erfolgreichen Influencern. Und jetzt steht die Seite halt auf der Kippe. Die haben auch wohl schon angefangen, neue Seite jetzt aufzubauen. Aber 90.000 jetzt mal zu verlieren, ist natürlich schon eine Ansage.
Man muss bei diesen Meme-Seiten ja sagen, dass die ganze Zeit auf Messerschneide tanzen. Ne? Also es gibt keinen wirklichen Original-Content bei Meme-Seiten, sondern das, was die machen, ist immer Remix-Kultur. Sie nehmen Bilder, die es irgendwie schon gibt und setzen sie in einen neuen Kontext. Das ist die Idee einer Meme-Seite. Und manchmal ist es den Urhebern egal, meistens sogar. Es gibt aber auch Urheber, die aus 2 Gründen dagegen sein können. Der eine Grund ist, weil es eine ganz strikte Copyright-Policy gibt. Also da sind so Sachen wie Fox oder Disney, die sind ganz vorne mit dabei, alles abzumahnen. Also wenn du ein Disney-Bild benutzt, bist du schon gefährdet. So. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass das natürlich auch eine Waffe sein kann. Wenn es beispielsweise erfolgreiche Influencerinnen oder Influencer sind, über die sich lustig gemacht wurde und die sagen, ich möchte hier nicht beleidigt werden, ich komme da eh nicht gegen an, dann mache ich einen Copyright-Claim, weil das funktioniert und ich bin das Bild los, das mich da in einen schlechten Kontext stellt. Das ist, finde ich, ärgerlich, aber vermutlich auf eine Art legitim. Und ich bin großer Fan von Meme-Seiten und ich bin auch großer Fan von Essen diese. Die haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Aber dieses Risiko gehst du jeden Tag ein, wenn du so eine Seite machst.
Ja. Ich habe die Vermutung, bei Essen diese kommen natürlich auch hinzu, dass die in einer sehr, sehr kurzer Zeit auch sehr, sehr viele kommerzielle Sachen aus dem Boden gestampft haben. Und dann natürlich Leute, die sich da in ihren Urheberrechten verletzt fühlen, dann auch denken, ja, jetzt machen die da Knaufen Geld mit und ich krieg da nichts von ab. Das wahrscheinlich dann auch dann angreifbarer wird in dem Moment.
Ich habe mal ein Bild benutzt von der Kelly, nicht von der ganzen Kelly Family, sondern von dem Typen, der immer so rumrennt. Wie hieß er? Welcher Kelly ist das?
Ach so.
Paddy?
Nee. Der Extremsportler.
Der Extremsportler, ja, Kelly.
Pro 7 auch immer
Joey, ganz ja, Joey Kelly, ja. Genau, habe ich ein Bild von dem genommen und der Gag, weiß ich gar nicht mehr, war, als Stefan Raab gesagt hat, er macht kein Fernsehen mehr, habe ich gesagt, oh, jetzt im Jobcenter der Kelly. Und dann muss ich Strafe zahlen, 450.
Wird es abgemahnt.
Ja, ja, von dem Fotografen allerdings, der
das ist mir auch schon
der passiert. Das fotografiert hat.
Ja. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Ich habe früher einen Blog geschrieben. Früher, vor Social Media, habe ich einen Blog geschrieben.
Nein.
Und ich bin nicht Fußball interessiert, muss man dazu sagen. Und habe aber... Oh,
deshalb versteht ihr euch so gut.
Habe aber...
Jetzt klatschen sie sich hier ab, so richtig sportlich.
Aber leise.
Ja, ja.
Leise wegen Podcast.
Slow clap. Nee, leise clap.
Habe aber in diesem Blog jeden WM-Spieltag zusammengefasst.
Mhm, als nicht Fußball interessiert.
Genau.
Kannst du nochmal sagen.
Ja. Das war, glaube ich, witzig. Ja, ja, okay. Das hat mir dann irgendwann auch einen Job bei der Sportschau eingebracht. Also ich habe auch bei der Sportschau so etwas Ähnliches mal gemacht. Aber das war dann viele Jahre später und da ging es dann auch schon um TikTok. Also wirklich lange, viel später. Na jedenfalls habe ich diese Bilder immer mit diese Artikel immer mit Bildern ausgestattet, die unter der Creative Commons Lizenz standen. Für die, die das nicht kennen, man kann ja mit seinen Bildern machen, was man will, kann es Nutzungsrechte vergeben. Und du kannst sagen, ich stelle das Bild unter eine Nutzungslizenz, die aber gewisse Einschränkungen hat. Also ich sage, ihr könnt es alle benutzen, aber dann, wenn ihr damit kein Geld verdient. Oder indem ihr könnt es überall benutzen, aber es muss überall der Urheber genannt sein. So, das ist Creative Commons, ein Nutzungslizenzmodell, das man machen kann einfach. Und das habe ich getan. Und das Problem war aber, dass die Blog-Software beim Vorschaubild dieser Links den Urheber nicht mit angezeigt hat, sondern nur auf der Seite selber. Und das war abmahnfähig und man musste sich tatsächlich Strafe dagegen zahlen damals. Und das war sehr ärgerlich, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht diese 900 Euro, die ich dafür zahlen musste.
900 Euro waren es so. Bei dir 450, hast du gesagt?
Nein, ja.
Hätte ich mal über Paddy Kelly geschrieben.
Ja. Ja, es war ja nicht mal Paddy Kelly, sondern es war ja der Fotograf, der den fotografiert hat, mal irgendwann.
Ja gut, aber er ist ja eigentlich einer von uns, ne? Das ist quasi.
Ja, ja nein. Nee, ich hab's ja bezahlt. Ich habe ja auch gar nicht rumgejammert oder so oder versucht. War mir schon klar. Deshalb mache ich das auch sehr selten jetzt irgendwie, dass ich mal irgendein Foto remix oder so. Manchmal kann man nicht anders, ne? Ja. Irgendwie, dann. Es ist halt in den Fingern.
Lieber ein paar Hunderter verlieren als eine gute Pointe.
Ja, das ist so. Das ist mittlerweile so. Ne? Früher hat man immer gesagt, lieber die Oma verraten oder so irgendwie, aber das ist ja nicht mehr die Oma, ist ja richtig Geld dann. Ja.
Ja, aber was ist Geld schon, wenn man
ja, einen guten
Gag im Internet
hat? Ja, gut, als Cartoonisten haben wir es natürlich insofern eigentlich einfacher, ist nicht unser Job, Memes zu machen mit irgendwelchen Fotos, die wir irgendwo erklären, sondern wir machen ja unsere eigenen Bilder und von daher eigentlich müssten wir dieses Risiko gar nicht eingehen.
Andere haben eine KI, ihr habt einfach nur I.
Aber manchmal muss es halt, manchmal muss es Mumm sein, ja. Manchmal muss man Mumm haben. Manchmal muss es das Originalbild sein. Also wenn du jetzt irgendwie so eine Verwechslungsgeschichte machst oder so, kannst du gar nicht malen.
Ja, essen diese, ich drücke die Daumen, dass sie ihren Account zurückkriegen, aber vielleicht muss man da tatsächlich dann irgendwie mal mit dem Bildmaterial gucken, dass man da, wenn es jetzt Bildmaterial war, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich habe natürlich auch nachgeschlagen, dieses Essen diese, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, das ist Slangbegriff, man kann an alles diese dranhängen. Aber mir ist aufgefallen, ich glaube, das ist denen selbst noch nicht mal aufgefallen, eigentlich ist es doch die wörtliche Übersetzung von eat this, oder?
Oh, tatsächlich. Essen diese, eat this. Gut.
Das wäre doch mal schön für
really T-Shirt. Makes you think.
Aber ist das nicht entstanden, also, weil
es... Auch hier für einen Handelshof, also oben drauf, einfach nur eat this. Das wäre doch super.
Ich fand ja auch eat the rich hätte ich da gerne
eat
drauf.
Eat the rich, ja. Aber das ist entstanden, weil Essen Claim sucht oder was, ne? Irgendwie?
Nee, Essen diese ist nicht so rum entstanden. Ah, also. Die Seite, die war vorher schon sehr erfolgreich. Und deswegen ist es dann bei der Namenssuche in den sozialen Medien natürlich extrem in die Richtung gegangen. Okay. Und dann haben sich natürlich ein paar Boomer der Stadt dann dagegen ausgesprochen.
Gibt's denn jetzt einen Claim?
Ja, der kommt weg, da wird nur Essen stehen.
Da steht nur Essen stehen. Mein Vorschlag war ja Essen zum Trinken nach Bochum.
Oh, auch sehr gut. Essen, hier bitte nicht aussteigen.
Ja, genau. So. Essen, was soll das?
Für die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, also der Handelshof ist ein sehr großes Gebäude, direkt am Essener Hauptbahnhof. Ja, die letzten 196 Jahre,
296 glaube ich sogar.
296 Jahre, stand da drauf, Essen die Einkaufsstadt.
Ja, genau.
Dann war irgendwann die Lampe kaputt von die Einkaufsstadt und anstatt die Glühbirne auszutauschen, hat man sich überlegt, dann schreiben wir da doch jetzt was Neues hin.
Ja.
Hat dann ohne ein demokratisches Verfahren dahingeschrieben, Essen die Volkwangstadt.
Ja.
Dann haben viele Leute zu Recht gesagt, die Stadt Essen ist sehr...
Da haben viele gesagt, Volksbank wieder anders geschrieben.
Wow. Haben viele gesagt, das Essen ist eine sehr multikulturelle Stadt, sehr divers und Volkwang ist bildungsbürgerlich, das betrifft ja nicht mal 10% der Bevölkerung. Was sollen die Leute damit anfangen?
Ja.
Volkwang ist ein Museum und eine Uni in der Stadt.
Ja, ja.
So, dann gab es ein demokratisches Verfahren und diese Meme-Seite, Essen diese, hat sich drangehangen und hat vorgeschlagen, dass man ja Essen diese draufschreiben könnte. Dann gab es aber ein nur pseudodemokratisches Verfahren, weil der Stadtrat das abgelehnt hat, diesen Vorschlag, und hat dann 2-3 andere Vorschläge gemacht. Und dann die Vorschläge waren, glaube ich, Essen, die Volkwangstadt, Essen, herzlich willkommen, oder, oder keiner der genannten Vorschläge.
Und das wäre auch ein schön, wirklich ausgeführt dort, wäre super.
Keiner der genannten Vorschläge.
Und das ist aber sehr lang.
Das hat dann in diesem demokratischen Verfahren, was eigentlich nur eine Online-Abstimmung war, überraschenderweise die meisten Ergebnisse abgeholt. Und deswegen hat man sich jetzt dagegen entschieden, da einen Claim drunter zu setzen. Und jetzt wird da wohl mittelfristig nur Essen stehen. Toll.
Tja. Sag mal, ist es sehr sachlich?
Ist es richtig? Ja, es ist beschreibend, es ist nicht falsch.
Aber ihr könnt auch schreiben, Essen, Ausgang, Hauptbahnhof oder so.
Essen oder Essen, Punkt, Sie sind da, Ausrufezeichen.
Genau. Gut, ja. Oder ja. Essen kennt man.
Essen kennt man.
Müssen alle.
Ja. Essen müssen alle. Ja. Essen und Trinken hätte man noch sich von der Zeitung sponsern lassen können.
Ja, stimmt.
Ja. Essen, also eigentlich ist natürlich irgendwie, ihr kennt ja den alten Witz, ne, wenn das Essen ist, wie sieht dann Kotzen aus?
Ja, oder tatsächlich hier die lokale Brauerei, da sind schon Essen und Stauder.
Essen und Stauder. Essen und Stauder. Ja, gut, ne, das könnte man, ne.
Ja, wäre es auch finanziert.
Ja, brilliant. Klar, die hätten zumindest ja, diese die Leuchtröhren und dann Essen und Stauder und diese. Ja. Gut. Ja, so ist es mit Städten und so, ne. Also es gibt ja wenige Städte, die so einen Claim haben, ne. So München, Weltstadt mit Herz, glaube ich, ne.
Ich hab tatsächlich mal für ein Medienhaus in Brandenburg ein Format mitentwickelt, bei dem es genau darum ging, weil die Städte in Brandenburg haben fantastische Claims.
Ja?
Die sind so die Stadt des sauberen Wassers.
Oh,
so
sind die Claims. Da möchte man wohnen.
Ja, exakt. Ja? Genau.
Stell dir mal vor, man würde hier im Ruhrgebiet. Die Stadt des dreckigen Wassers, da will da keiner wohnen.
Komm, hier, die Flüsse sind schon relativ sauber.
Ja, nein,
sind
schon sauber, alles gut.
Cool. Mühlheim, da wo die 40 eine Kurve macht.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, aber kurz vor Mühlheim eigentlich.
Ne? Eigentlich ja, aber auch, ja.
Ja. Oder Essen halt die überdachte A40.
Genau, ja, auch sehr gut.
Auch sehr schön. Ja, dass man so im Umfeld, ja, wir haben ja hier die Zeche Zollverein, ist ja auch Weltkulturerbe. Ne?
Bochum, da wo die Tuner bei McDonald's stehen.
Ja, bei D&W war das ja. Genau. Ne? Ich weiß gar nicht, ist das immer noch so? Nee, ich bin nicht in der Tuner-Szene
als Kind so immer, unterwegs. Ich habe viele Erinnerungen an diesen McDonald's in Wattenscheid da an der A40.
Ja.
Weil ich
es gab ja sonst nichts damals.
Genau, wir hatten ja nichts.
Es gab eine Zeit lang Burger King im D&W-Gebäude.
Ja, es war, ja genau.
Ich war noch nie im D&W-Gebäude.
Es war einer der ersten McDrives, ne, irgendwie. Und ein Freund von mir aus Wattenscheid, ne, das war einer der ersten McDrives in Deutschland, glaube ich.
Bist du Wattenscheider?
Nein, ich habe aber vorhin in Wattenscheid. Ich wohne ja in Bochum und kenne Leute in Wattenscheid. Ist nicht so, dass wir keinen Kontakt hätten, beiden.
Hätte ja sein können.
So, und mein Kumpel Rudi ist dann dahin gefahren, hat das Auto auf den Parkplatz gestellt und ist an den Schalter gegangen. Also zu Fuß. Das und hat toll. Gesagt, zwei Cheeseburger, eine Cola.
Ich glaube, während Corona musste man das.
Ja,
glaub,
das kann sein. Das kann sein. Aber Rudi, er ist als der...
Der ist der Pionier.
Ja, Rudi
hat das erfunden.
Ja, der hat das erfunden, dass man bei McDrive auch ohne Auto quasi an den Schalter gehen kann.
Man hat ja dann auch so die Scheibe so gekurbelt mit dem Arm.
Nein. In der
Luft. Ich meine, es wäre auch diskriminierend, nur weil man kein Auto hat, da nicht in der frischen Luft bestellen.
Ja, er wusste es nicht besser. Es ist ja wie so eine Trinkhalle im Grunde. Da geht man ja auch. Da fährt man ja auch nicht mit dem Auto hin.
Wegen Trinkbudenkultur.
Es war der erste McDrive im Ruhrgebiet.
Nein, ich sag wegen der Trinkbudenkultur ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man sich da mal vertut.
Ich weiß nicht, warum er jetzt so eine Schärfe in das Gespräch
hat. Naja, eher immer.
Auf jeden Fall habe ich reingemacht. Also ich war da als Kind manchmal, weil meine, also bis zum Alter von 10 lebte ich in Hagen. Ich
weiß nicht, ob ihr Hagen kennt. Ah ja.
Der Claim von Hagen ist, da wo das Arbeitsamt die Sehenswürdigkeit ist.
Ach Gott.
Ja, weil nein, die haben so ein
Hochhaus. Ist das der echte Claim?
Nee.
Also aber Hagen ist doch, ist die Geburtsstadt von Extra Breit.
Ja, stimmt. Komm nach Hagen, werde Popstar.
Inga und ihre Schwester Inga und Annette Humpe.
Die sind
Humpe,
Hagen, ne?
Auch? Sind Hagen.
Toll.
Nena.
Auch Hagenerin.
Marius Müller,
Westernhagen. Marius Müller, Westernhagen, weiß ich jetzt nicht. Das wär,
der heißt so.
Ah, Westernhagen. Ja.
Jetzt habe ich immer eiskalt erwischt. Das kommt nicht oft vor.
Aber ich verstehe ja diese Witze auch immer erst ein
paar Hagenräter.
Ja, Hagenräter irgendwie.
Lassen wir das.
Na jedenfalls, genau, komm nach Hagen, werde Popstar.
Ja.
Und es ist wirklich so, dass wenn du an der Stadt vorbeifährst, die haben halt als Sehenswürdigkeit haben die ein Hochhaus, die hatten früher zwei Hochhäuser. Das musste aber abgerissen werden, vor 20 Jahren. Und
wir sind schon mal in Hagen aufgetreten.
Und, wie war das?
In der Kulturzentrum Pelmke, ne?
Pelmke.
Da sind wir zusammen aufgetreten, dann in der Etage drüber ist noch ein super schönes altes Kino, da bin ich mal solo aufgetreten. Mhm. Dann haben wir
als
auch,
Film.
Mit Lesung.
Und das ist die alte Grundschule von Nena. Da ist die zur Schule gegangen, zur Grundschule.
Oh. Und es gibt dort, das wollte ich unbedingt noch loswerden, einen sehr, sehr tollen Comic-Shop, den man unbedingt in der Innenstadt
mal besuchen direkt sollte. Am Hauptbahnhof, der gibt's
ja noch. Nee, das ist in der Fußgängerzone.
Ist das Kaufhof oder Karstadt da um Ecke?
Weiß ich gar nicht mehr.
Karstadt gibt's auch nicht mehr.
Sein Seitenarm der Fußgängerzone.
Ah ja, ich verstehe. Na gut, was wollte ich denn eigentlich erzählen?
Du, McDonald's, McDrive,
genau,
du bist
meine
in Hagen
Eltern
groß
hatten schon
geworden.
Viele Freunde im Ruhrgebiet,
ja.
Also im echten Ruhrgebiet.
Hagen, ja, das ist schön, dass deine Eltern überhaupt Freunde hatten. Das ist ja schon mal positiv.
Ja, das stimmt. Ja. Und ich habe immer gekotzt, wenn wir bei Wattenscheid bei McDonald's waren.
Ehrlich? Mhm. Warum? Also winden da dann danach oder was?
Ja, nicht
das hat ja jetzt nichts nicht mit Wattenscheid zu tun, sondern das, würde ich sagen, du hast McDonald's-Essen nicht verstanden.
Ja, halt.
Eine McDonald's-Intoleranz oder so.
Ja, genau.
Was hast du denn gegessen genau?
Unterschiedlich?
Ja. Hattest du nicht so ein Lieblingsgericht als Kind bei McDonald's?
Also den McRib habe ich erst viel später für mich
erkannt. Ah ja, das ist ja ein...
Der war schon eher so Cheeseburger-Pommes.
Ne? Ja, so aber davon kann einem echt so schlecht werden? Oder war es die Autofahrt, die noch vor dir
das
lag?
Das kann vielleicht
kann
sein.
Auch sein.
Das
vor allem die kurvige A40.
Ja, die, nicht, da waren wir ja schon durch.
Und dann die 45 runter bis nach Hagen. Das ist auch manchmal
das ein bisschen... Das ist ja ein ganz schöner Ritt, ne?
Ja, da willst so du auch aus anderen Gründen
einfach nicht, dass wir Ärger kriegen hier mit McDonald's. McDonald's ist
nee, ich habe auch schon von Burger King Sachen gekotzt, um das hier mal eben zu vervollständigen.
Aber wegen KFC habe ich noch nie gekotzt.
Ah, okay. Also ich habe noch nie aber ist eher immer alkoholbedingt.
Ist auch egal.
Weil ja, du hast damit angefangen.
Ich wollte euch eine Kindheitsgeschichte erzählen.
Ach so, ja. Schöne Kindheitsgeschichte.
Jetzt zieht das hier so direkt in den
Dreck. Ich kam aus Hagen und dann bin ich immer nach Wattenscheid gefahren zum McDonald's McDrive, weil wir hatten da in Hagen nichts.
Schmeckt
und dann habe ich
nicht,
wieder gegessen, kotzen. Muss ich kotzen. Tschüss. Was ist das schon für eine Kindheitsgeschichte,
ja,
sag mal.
Das, meine Kindheit war so zum Kotzen.
Okay, das ist aber...
gut, das hattest du ja gesagt, du kommst aus Hagen. Ja.
Wenn du jetzt bei solchen Geschichten bist, vielleicht kriege ich da ja so ein bisschen die Kurve. Und du findest irgendwie ganz, ganz viele, die sagen, ja, genau so ist das. Immer wenn ich da auch essen war, musste ich auch kotzen. Dann bist du ja eigentlich bei so einem typischen Meme, was irgendwie damals bei 1 Live lief. Ne? Die Witze basierten ja hauptsächlich so auf diesen Moment, kenne ich auch.
Ja, sogenannte Relatability. Es ist relatable.
Und wie bist du, also du hast diese ganzen Sachen halt für 1 Live gemacht und dann dort online gestellt.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Also erstmal mit den Ideen.
Das ist eine tolle Markus-Lanz-Frage.
Ja, es interessiert mich halt wirklich, weil.
Und ich finde, dass er auch ein bisschen so sitzt, ne?
Ich touche jetzt mal irgendwie.
Nein, berühr ihn nicht, er berührt unseren Gast.
Ja, ich habe jetzt den Lanz gemacht, ich habe Gavins Knie berührt. Und um jetzt ganz eindringlich nochmal zu fragen. Also wie muss man sich das vorstellen? Du hast diese Sektorwitze.
Ja.
Meine, das ist ja schon relativ eingeschränkt. Und war doch schwieriger.
Ich muss doll ausholen. Also nee, ich habe immer schon Witze fürs Internet geschrieben. Anfangs dachte ich aber nicht, dass es irgendwann ein Beruf sein könnte. Da war es ein Twitter-Account. So, und irgendwann hat man wegen des Twitter-Accounts hat jemand festgestellt, dass ich offenbar ganz witzig bin, hat mich eingeladen. Und dann habe ich da erst als Freiberufler angefangen und später wurde ich da Redakteur und viel später dann Channel Manager Digital. Da habe ich die Witze gar nicht mehr selber geschrieben, sondern nur noch die Konferenzen geleitet.
Gott, das ist
und
ja
nur noch gelacht oder ja, nicht gelacht.
Das ist ja eine Erfolgsgeschichte, eine.
Danach habe ich mich selbstständig gemacht und seitdem dann auch Witze für andere geschrieben. Also daraus wurde schon tatsächlich ein Beruf. Um aber zu deiner Frage zu kommen, die Tätigkeit dieses Witzeschreibens, die relatable sind, das Witze fürs Internet machens, basiert, glaube ich, vor allem auf der Fähigkeit, Menschenkenntnis für sich selber zu nutzen. Also diese starke Beobachtungsgabe. Also ich hätte vor 20 Jahren wahrscheinlich, hätte ich 20 Jahre früher diese Fähigkeit für mich erkannt und gedacht, ich möchte daraus einen Beruf machen, hätte ich wahrscheinlich mit Stand-Up-Comedy angefangen. Habe ich aber nicht gemacht. Und deswegen so entstand das. Also oder meinst du, wie das Operative aussieht?
Weil gerne von so, gerne
du kommst morgens
alles.
Zur Arbeit und entweder hast du schon eine Idee, weil dir irgendwas aufgefallen ist, oder du hast eine Themenlage und fängst dann an, dich an der Themenlage abzuarbeiten. Hast du eine Konferenz mit Leuten, die auch kreativ arbeiten und dann spinnen wir alle gemeinsam. Alle machen insgesamt irgendwie 50 Witze, von denen sind 45 absolut nicht veröffentlichbar und die anderen 5, die nutzt man dann.
Und wer entscheidet das mit den 5? Also jetzt
das,
bei sowas wie bei 1
Live. Das hat dann später ich gemacht, vorher meine Vorgesetzte.
Und ist das, spürst du einen Unterschied zwischen, du warst vorher für dich selbst verantwortlich und später warst du gefangen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Hast du auch die Erfahrung gemacht?
Ja.
Ich habe die Erfahrung halt gemacht.
Ja.
Dass man plötzlich nicht mehr so frei ist.
Nee, das liegt ja in der Natur der Sache. Zum einen, weil die Marke super scharf formatiert ist. Also bei 1 Live gibt es selten Dinge, eben weil du relatable sein musst, du machst jetzt keine Witze über den neuen Beatles-Song zum Beispiel. Das findet da einfach nicht statt. Und das ist auch gut so, weil das passt nicht zur Marke.
Ja gut, das ist ja erstmal ein Korsett, was ich verstehe, genau. Irgendwie, das, weil wir Sachen machen wollen, weil die Leute interessiert. Genau.
Und das andere ist die Vorsicht in der Härte des Humors. Ja. Die meinst du, glaube ich?
Ja, ja.
Ich habe das später so ein bisschen als Schere im Kopf empfunden.
Ja.
Weil ich in einer Doppelrolle war. Gleichzeitig in der Rolle, der die Ideen hat und der sie abnimmt.
Genau.
Und so. Und das funktioniert nur mittelgut. Weil entweder bist du so freidenkerisch unterwegs, dass du einfach Ideen haben kannst, oder du bist der, der darauf achtet, dass Grenzen eingehalten werden. Und das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig. Weil ansonsten ist halt all hell breaks loose, da ist dann alles verloren. So.
Ja, aber man ist ja, wenn man Profi ist, dann hat man ja schon, schreibt man ja auch schon Witze, die gehen. Also manchmal ist man, weil man dann Bock hat, auch mal zu challengen, haut man mal einen raus, der drüber ist. Aber in der Regel hat man ja verstanden, für wen man arbeitet, für welche Zielgruppe man arbeitet. Und deshalb ist man ja schon in so einem, in so einem Fahrwasser, wo man eigentlich sagt, ja, das kann man schon machen. So, aber dann habe ich so die Erfahrung gemacht, auch immer so persönliche Dinge dazu und Hierarchien und bla 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 und so. Aber es ist interessant, dass man da dann ähnlich arbeitet wie wir als Cartoonisten, weil das machen wir ja auch so, ne? Also wir gucken ja auch. Also ich würde nicht so sagen, dass wir so, also ich zumindest nicht, denke nicht so streng in Zielgruppe. Also was würde jetzt meine Community da interessieren, sondern irgendwie eher in Themenlagen, ne? So. Und manchmal matcht das halt irgendwie, dass die Themenlage oder das oder das oder das Thema natürlich dann irgendwie auch die älteren Herren und Damen, die ich da bediene, auch interessiert.
Und da gibt's aber zwei Herzen in meiner Brust, die darauf antworten wollen, was die Zielgruppe angeht. Weil klar, in dem Moment, wo du kreativ bist, ist Zielgruppe voll das Hindernis. Weil wenn du anfängst, in Zielgruppe zu denken, dann fängst du an, Maß zu schneidern. Aber die Idee selber geht kaputt dadurch, wenn du anfängst, es zu sehr Maß zu schneidern, glaube ich. Auf der anderen Seite gibt's so diesen einen Satz, den ich mal gelernt habe, der lautet, wenn's für alles ist, ist es für keinen. Also es macht auch total Sinn, schon zu wissen,
für welche Zielgruppe. Ja, da sagt man immer, da ist für jeden nichts dabei, ne?
Genau, richtig. Und ich glaube, dass das bei dir aber der Fall ist, ohne dass ich jetzt tief in deinem Oeuvre stecke. Und das stelle ich dir.
Tief in meinem Oeuvre stecken ist auch eine geile.
Ist nicht vulgär gemeint.
Ist nicht vulgär gemeint.
Das ist ein schöner Titel für diese Folge.
Ja, genau. Tief in deinem Oeuvre. Das ist die Folge. Ja,
na, jedenfalls glaube ich, du hast trotzdem eine Zielgruppe, und zwar allein durch deine eigenen Erfahrungswerte und deinen Kosmos und die Themen, die dich eben, bei denen du identifizierst, das ist ein Thema, zu dem ich jetzt eine Umsetzung
mache. Nein, ich glaube, dass das andersrum ist, dass du als Künstler eine Sicht aufs Leben hast, auf Themen hast, so, und die haben andere auch.
Genau.
Oder die teilen die mit dir.
Und es gibt aber auch ganz viele, die deine Sicht der Dinge gar nicht teilen. Und das ist deine Art, die Zielgruppe festzulegen, aber das passiert bei dir unbewusst, weil du dein eigener Maßstab bist du. Was ein totales Kompliment ist, wenn das dann auch noch funktioniert.
Das ist bei dir auch so, Michael. Das ist bei uns allen so.
Es ist auch inzwischen auch in eine andere Richtung natürlich sichtbar, dass man da jetzt auch irgendwie rechte Kreise mit Zeichnungen exklusiv bedient. Wollen wir nicht weiter ausführen, aber ja, das ist sehr, sehr zielgruppenspezifisch, finde ich, was man da teilweise momentan sieht.
Also das kriege ich ja bei Bands und Musikerinnen und Musikern ganz gut mit, dass es so Leute gibt, also zuletzt hier, das Lumpenpack kennt ihr bestimmt, ne?
Natürlich.
Die haben ja diesen...
Das ist eine Lieblingsband
mehrfach
vom,
in diesem Podcast.
Plattenempfehlung, er hat sie sogar getroffen, oh, bei Bochum Total, ne?
Eins Live-Bühne natürlich. Du kennst wahrscheinlich Björn Büttner.
Nein, leider nicht.
Der betreut die 1Live-Bühne bei Bochum Total. Und
liebe Grüße.
Ich dachte, Björn, vielleicht kennt ihr euch.
Wenn du uns zuhörst, Björn.
Schöne Grüße.
Wenn du uns noch nie gehört hast, ne? Irgendwie Freunde werden dir erzählen, Björn, du wurdest in einem Podcast erwähnt. Liebe so, Lumpenpack.
Und der hat mich dann mitgenommen auf die Bühne, als sie gespielt haben, weil es war nichts zu sehen, weil es sei ihnen ja gegönnt, so viel Publikum da war. Und war ein bisschen enttäuscht. Bin ja extra abends da hingefahren, um das zu sehen. Also ich habe sie schon mehrfach natürlich live gesehen, aber und dann habe ich ihn dann getroffen und er sagt, komm mit. Ja, dann stand ich da auf einmal und komme mir das alles von hinten angucken. Das war
sehr gut. So. Und die haben ja diesen Song, kann es sein, dass du dumm bist. Und die haben ein Riesenproblem damit, dass dieser Song bei rechten TikTokern verwendet wird. Ah, immer wieder als Song darunter.
Ach so, als Gegen.
Genau, ja, verstehe. Oder also, die Ärzte hatten das Problem, dass Schrei nach Liebe auch auf rechten Demos gespielt wurde.
Echt? Also es ist quasi dieser Song so zu dem Tränenlach-Smiley der Vollidioten geworden. Das habe ich auch mitgekriegt. Ich hatte damals als ich sie da getroffen habe, haben wir uns kurz unterhalten und der Song kam gerade raus. Und er hatte so gefragt, aber das als T-Shirt, das wäre doch super. Und davon haben sie sich zu dem Zeitpunkt schon distanziert. Die wollten nicht auf diesen einen Spruch so reduziert werden. Und dass sich das dann so bewahrheitet, ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber
in der Tat.
Die haben ja einen ziemlich coolen Move gemacht.
Ja.
Willst du ihn erzählen?
Nee, erzähl du ihn ruhig.
Naja, die haben im Grunde genommen jetzt alles, was damit an Einnahmen erzielt wird, durch diese Plays in sozialen Medien, wenn da was irgendwie reinkommt, wird natürlich jetzt dann an Organisationen gegen Rechts gespendet. Ein sehr cooler Move ist.
Das heißt, Rechte, die diesen Song benutzen, schaden sich selber dadurch.
Ja, über die GEMA oder ja, wahrscheinlich genau. Über die GEMA, ne? Wenn sie die GEMA überhaupt zahlen.
Und GEMA und die direkte Ausschüttung der Netzwerke halt. Also ja, es ist
okay.
Nicht viel,
ja, okay.
Aber es läppert sich dann bestimmt in der Masse. Und es geht ja auch ein bisschen um das Zeichen.
Das ist ein gutes Zeichen. Lumpak, Grüße gehen raus an Lumpak, sagt man doch so, ne? Oder ja, ich bin jetzt
Shout
nicht so,
out, sagt
Shoutout,
sagt
Shoutout.
Man.
Und gerne bin ich so im Podcast-Business.
Ja, also. Echt cringe.
Nee, deshalb auch nochmal das Wort Shownotes erwähnt, wo dann Lumpak auch nochmal reinkommt. Und
ja,
du,
ja.
Wir haben ja eine Playlist mit, und, so, mit Songs.
Mediamarkt heiße Ware, ja.
So heißt das dann, Mediamarkt heiße Ware.
Genau, und Ware kann es sein, dass du dumm bist jetzt hier von der richtigen Seite nochmal gespielt. Bitte in die Playlist rein.
Es gibt so einen schönen, habe ich einen Witz gehört irgendwie, wo der eine den anderen sagen sie, studieren sie Aal? Haben Sie mich gerade Aal genannt?
Okay.
Brillant.
Das ist Deutschland,
Land der Dichter und Denker.
Wobei wir ja gerade bei dem Song, kann es sein, dass du dumm bist, da könnte man ja noch ein ganz anderes Fass aufmachen. Es gab ja auch, gibt ja diese Woke-Diskussion darüber, was man als Beleidigung überhaupt noch sagen darf. Und da ist natürlich die Frage, ist dumm nicht dann auch schon wieder diskriminierend?
Es könnte ableistisch verstanden werden. Ja, also das Wort Idiot zum Beispiel ist halt vorbei eigentlich.
Ich hätte ehrlich gesagt bei dem Song, also ich finde, bei dumm ist es wirklich sehr, sehr traurig, dass man darüber nachdenken muss. Ich finde kein schöneres Wort, um so einen komplexen Zusammenhang auf den Punkt zu bringen. Deswegen hatte ich mich damit jetzt auch nicht so sehr beschäftigt, dachte aber, diese Diskussion findet eher statt, als dass Rechte diesen Song missbrauchen.
Ja. So. Ja, das ist halt, da kommen wir ja her. Du kannst das nicht immer verhindern, dass Rechte dich vereinnahmen. Und es ist halt wichtig, drumherum Statements zu setzen, um unattraktiv für Rechte zu werden, glaube ich. Und dann bist du auch schon in dieser Zielgruppenfindung bei deinem eigenen Content, weil du plötzlich überlegst, möchte ich überhaupt, dass diese Möglichkeit besteht? Ist das missverständlich? Kann das passieren? Und das sind Prozesse, die passieren, glaube ich, viel unterbewusst. Und bewusst passiert dann aber daraus die Reaktion zu versuchen, zum Beispiel in eurem Fall einen Comic zu machen, das sich sehr klar gegen rechts richtet.
Comic hast du gesagt, ne?
Sagt man nicht, Cartoon sagt man, ne?
Ja.
Ah, Entschuldigung.
Es macht nichts.
Warum, wo ist der Unterschied? Comic ist das Buch? Ihr habt vorhin Comicladen gesagt.
Ja, weil
er halt Comics verkauft.
Ja, da werden Comics verkauft. Wir sagen ja auch Hamburgerladen irgendwie und die verkaufen auch Eis. Ja? Also.
Naja, ganz kurz, Cartoon ist meistens ein Bild mit einer Pointe. Comic hast du natürlich viel, viel mehr Bilderzeit, um eine Geschichte zu erzählen.
Das heißt, das ist die ganz, ganz kurze Fassung.
Wir sagen immer ganz gerne, als Cartoonisten oder Bildzeichner sind wir halt sehr, sehr faule Comiczeichner.
Wart ihr trotzdem auf die Comic-Con oder wartet ihr auf die Cartoon-Con?
Also da machst du jetzt so ein Fass auf. Ich bin regelmäßig auf dieser
Comic-Con. Da
sind wir auch regelmäßig gern gesehene Gäste, sehr gerne eingeladen. Ich habe ja die ganzen Artworks für die Comic-Con gemacht.
Ach so,
nur du machst jetzt ein großes Fass damit auf, weil diese Comic-Con ist ja doch eher filmaffin, serienaffin.
Ich sehe das immer nur, ich habe ja zwei, also würde fast sagen Freunde, die ja auch zeichnen.
Okay.
Das eine ist André Lux, Egon Forever.
Natürlich.
Shoutout, liebe Grüße.
Den habe ich zuletzt in Stuttgart getroffen. Ah,
ja.
Schöne Grüße.
Und der fährt ja auch immer zu Comic-Con.
Ja,
ja, ja, eben in Stuttgart.
In Stuttgart gibt's auch noch.
Ich habe ihn auch neulich getroffen, in Bad Waldsee.
Ja. Da wusste ich gar nicht,
wer ist der zweite Zeichner, den du...
Das ist der, mit dem er den Podcast macht, Tobias Vogel.
Ja, mit dem habe ich gestern telefoniert.
Ach. Oh, liebe Grüße bitte.
Tobias, ich habe einen echten Tobias Vogel an der Wand hängen.
Oh, ich habe auch einen echten Tobias
Vogel. Ehrlich?
Ja.
Hat er deinen Namen auch da reingeschrieben?
Nee, das nicht. Aber bei mir? Das ist so eine Kachel.
Ah, so eine Kachel. Ey, bei mir hat er wirklich angezeichnet, wo ich auch drauf bin, also in seinem Stil.
Also ich finde es schön, dass wir die beiden jetzt mal so komplett ungekünstelt oder sich einfach ergeben hat, mal erwähnen können und grüßen können, weil also zumindest mein Name ist bei den Podcasts schon öfter gefallen.
Ich war bei denen auch mal zu Gast und ich glaube an dem Tag war aber Tobias Vogel leider krank, so dass ich eigentlich nur auf André Lux getroffen habe.
Okay, ich werde nirgendwo erwähnt.
Ich hätte gedacht, die haben sich kurz über Bang Boom Bang unterhalten. Die haben ja ihren Podcast jetzt ein wenig in Richtung über deutschsprachige Filme.
Deutschsprachige Filme, Kartoffelfilm,
Stichwort
Bang Kartoffelfilm. Bang Boom Bang ist der Klassiker, kennst du ja, ne? Ja, na klar. Leute,
sagen wir, deren Meinung über diesen Film war jetzt nicht ganz so positiv.
Die kommen auch nicht aus dem Ruhrgebiet.
Ja, es ist ein Heimatfilm. Jetzt muss ich dazu sagen, ich wurde dann genannt, dass man da vielleicht irgendwie jemanden wie mich dann dazu fragen müsste, eben aus dem Ruhrgebiet, dass ich den vielleicht liebe. Das Problem ist, ich habe ihn tatsächlich auch erst nur einmal gesehen.
Ich habe
gesagt, man hätte eigentlich Olli dazu befragen müssen.
Der hat so ein Poster schon,
der hat sogar ein Poster dazu
gemacht. Ich fange mal damit an, dass ein Kumpel von mir die drei Taunusse von Keke, die Autos lackiert hat.
Auten, ja.
Also die haben drei Fahrzeuge für die Dreharbeiten gehabt und ein Kumpel hat die quasi aufbereitet für den Dreh. Da fängt schon mal an. Das ist schon gut, ne? Ist schon mal schon eine Geschichte.
Wann wird der Film gedreht?
Ach, Alter.
96, 97?
96. Und
da war ich 7.
Dann habe ich den Film immer geliebt. Eigentlich, also geilste Rolle Dieter Krebs. Also als Kampmann. Ja. Auch geilste Dialoge, super. Und dann habe ich zum Jubiläum, weil der lief ja jeden Tag, jeden Freitag, glaube ich, jeden Freitag im UCI in Bochum. 20 Jahre.
Ehrlich?
Ja, ja.
Oh, wow.
Ja, ja. Und wenn du da rein bist, dann konnten die Leute, haben halt mitgesprochen. Ne? So, erste Satz. Ja. Erster Satz.
Das ist meine Freiheit?
Nein. So? Ist der geil.
Ach, so fängt er
an. So, und dann fängt dieser Dialog an.
Aber dann, das ist genau dieses Auto.
Ja, genau, ne? Dieses Auto, du raus mal ein. So, und ja,
also, 180 so und über die Bahn,
so. Das ist meine Freiheit. Und dann habe ich zum Jubiläum 20 Jahre, Bang, 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 so ein Poster gezeichnet. Ah. Und das hat mich dann zur Party gebracht. Und dann habe ich mit Peter Torwart, dem Regisseur, und mit Keke und alle, die da waren, ich weiß gar nicht, ob Ralf Richter war auch da, ja, ein Bierchen getrunken. Das fand ich sehr schön, ja, mit den ganzen Darstellern.
Ralf Richter ist wahrscheinlich bis heute dort.
Der hat jetzt mittlerweile eine Currywurstbude oder Hamburger, wo ich weiß gar nicht, was hier im Ruhrpark.
Aber gibt's da Eis?
Nee, da gibt's keine
Eis. Also er ist definitiv nicht bis heute da, weil er war zwischenzeitlich nämlich auch schon auf einem so eine Parallelveranstaltung der Comic-Con Weekend of Hell. Weil er natürlich auch bei anderen Filmen
mitgespielt. Weekend of Hell?
Ja, also Horrorfilme. Und da hat er dann auch signiert. Also um da nochmal eben kurz Bezug zu nehmen, das ist eher so Serien- und filmlastig. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei Essen. Dieses Jahr wird erstes Mal hier in der Messerhalle in Essen wird eine Comic-Con stattfinden. Und
Die Comic-Con?
Ja, die Comic-Con. Also nicht nur in Dortmund jetzt, sondern auch noch in Essen. Was für mich natürlich auch sehr cool ist. Und wenn du magst, dann kannst du uns ja dann, ich nehme an, Olli wird auch mitkommen, dort wieder signieren. Dann kannst du uns dann
darf ich euch da signieren?
Du darfst gerne mitkommen, darfst dich bei uns hinsetzen.
Du darfst
und dann essen wir schön
Frozen
Joghurt. Halt, genau, und biete auch an, ich signiere auch.
Ja, klar.
Ja, das ist toll. Alles, was die Leute
das,
hinbringen.
Das ist ein Plan. Das
okay, Deal. Wann ist das?
Müssen ich nochmal nachgucken, schreibe ich auch in die Shownotes. Ich glaube, ich irgendwann im Mai oder jedenfalls ist es im Sommerbereich. Ja. So, die Dortmunder ist ja sehr bekannt dafür, die kurz vor Weihnachten und jetzt wollen sie Essen ausprobieren.
Toll, ich komme. Ja, aber Spring war ja auch immer noch.
Ja, das ist irgendwie während Corona in einer kleinen Fassung.
Warum heißt das eigentlich Comic-Con? Also das ist natürlich.
Es heißt ja auch gar nicht mehr Comic-Con, sondern jetzt German Film und Manga und Comic, irgendwie sowas. Sehr, sehr komplexer Titel jetzt inzwischen, weil man dem einfach gerecht werden muss, dass es halt
USA
doch
die
wenig...
Ur-Comic-Con heißt ja Comic-Con.
Natürlich, ja. San Diego.
San Diego Comic-Con.
Man weiß auch bei dieser, also ich nenne es halt natürlich immer noch Comic-Con, dass da halt eben im Verhältnis sehr, sehr viel, sehr, sehr zu wenig Zeichner sind und deshalb sind wir da auch immer so ganz gern gesehen.
Verstehe.
Wobei man wahrscheinlich im Amerikanischen natürlich so einen Überbegriff hat, irgendwie, weil da kommen ja viele Schauspieler aus Serien. Jetzt sind auch viele Serien natürlich auf Comic basierend oder Marvel irgendwie Filme, bla 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 und so. Also es ist ja schon so eine Melange, ne? Also
darf ich euch fragen, wie ihr dazu gekommen seid, das zu machen? Also war das
Cartoons
so,
jetzt oder
Comics? Cartoons, ja.
Also bei mir ist es dieses Klischee, das man halt eben schon immer gezeichnet hat. Bei mir kam noch dazu, dass meine Mutter Kunst studiert hat und das auch immer sehr gefördert hat. Und 13, 14 ungefähr war es, dass ich so Cartoons überhaupt von anderen entdeckt habe und dachte, ey, das ist ein cooles Medium. Und da konnte man dann den damals rudimentären Humor, den man so entwickelt hat, dann natürlich dann irgendwie mit in die Zeichnung bringen. Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt mit ersten Zeichnungen in einem Basketball-Bundesliga, so ein Heft, was während der Spiele halt ausgelegt worden ist, dadurch dann Entdeckung von der Tageszeitung, wo ich dann mit 15 für gezeichnet habe. Und da merkte ich dann, das ist mein Ding.
In Essen? Nein.
Nein, das war noch Herten. Das war dann auch noch die WAZ. Das hatten wir auch in einer früheren Folge dieses Podcasts mal kurz
angesprochen. Thema haben wir schon durch.
Eben. Ja, Entschuldigung. Aber Kevin wollte es ja jetzt halt wissen. Der Grundstein wurde in Richtung Professionalität und Geld damit verdienen mit 15 bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gelegt. Und das
Funke
war,
macht's möglich.
Funke macht's möglich. Heute vielleicht weniger als damals noch. Ja, es ist ja kein offenes Geheimnis. Und bei Oliver ist es eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja. Auf und Abs. Oder Pausen und aktiv sein.
Erzählen. Ja, ich hab auch immer gezeichnet. Dann war ich irgendwann Dekorateur, dann Barkeeper und Lieferwagenfahrer. Und irgendwann war ich Grafiker in Agenturen und hab Grafik Design gemacht und Commercials und blablabla und so. Und hab aber immer mal gezeichnet. Ich glaube, meine erste Veröffentlichung war 1992. Ja, 92. Ist schon lange her.
Das ist lange her. Das war so die Zeit, wo ich so bei McDonald's gekotzt
habe. Ja, genau. Und da habe ich für Marabu gezeichnet.
Content Creator.
Content Creator bei Marabu, das Magazin fürs Ruhrgebiet. Aber auch nur 3 Monate. Und dann haben die mich da rausgeschmissen, eine andere Geschichte. Ja, Miri hat die Seite übernommen, aber der ja auch mal, der Essen-based war.
No offense,
das Thema ist geklärt, auf jeden Fall auch zwischen Miri und mir. Gut. Und dann habe ich aber sehr, sehr lange Pause gemacht und nur Grafik. Und ab irgendwann vor 2009 rum, ich brauchte Geld. Und habe dann gedacht, ich kann auch gut zeichnen oder so ein bisschen und habe dann Cartoon für mich entdeckt irgendwie. Ich glaube, ich habe als erstes habe ich Fußball-Cartoons dann gemacht und habe die dem Reviersport angeboten, hatte so einen Kontakt zum Anzeigenverkäufer da, der natürlich
Anzeigen verkaufen wollte,
aber der das dann dem damaligen Chefredakteur Heiko Buschmann, Grüße gehen raus an Heiko Buschmann, ich bin dir ewig dankbar, gezeigt hat und dann hat der gesagt, boah, mach das doch. Und irgendwann hat er mir mal später gesagt, irgendwie, Olli, die Entscheidung war eigentlich die, ich habe ihm so eine halbe Seite auf der dritten Seite gehabt, so im Editorial, sagte Olli, das, was du da malst, das müssen wir nicht schreiben, ne, die halbe Seite. Aber daraus ist das so entstanden. Also eigentlich eher aus der Motivation, ich habe doch schon mal gezeichnet, ich kann's ja eigentlich auch, hab auch ganz gute Ideen so, ich fange damit an. Cool.
Ja, voll spannend. Danke, dass ihr mir das erzählt habt.
Gerne. Sehr gerne. Ist ja unser Lieblingsthema, wir selbst.
Wir selbst. Darum geht's ja hier.
Podcast.
Im Gegenteil. Deswegen holen wir uns ja so nette Gäste wie dich hin. Ich habe allerdings jetzt nochmal eine, vielleicht ist es eine sehr, sehr technische Frage. Wir haben ja die ganze Zeit über Inhalte geredet, die man so für die sozialen Medien macht, um da eben auch so ein bisschen, ja in unserem Fall natürlich auch im Gespräch zu bleiben und im Idealfall auch Bücher zu verkaufen oder für Live-Shows Werbung zu machen. Hast du auch beobachtet, wie sehr die Reichweite bei solchen Sachen in der letzten Zeit in den Keller gegangen ist?
Ja.
Also als Beispiel Cartoon, so mit ungefähr 360.000 Fans jetzt bei Facebook, hat irgendwie eine Reichweite normalerweise zwischen 100, 200, 300.000 vielleicht. Wenn er total viral geht und abgeht, auch mal vielleicht 7 Millionen, das kommt auch vor. Mhm. Aber sobald man es wagt, Buch ist neu draußen oder Veranstaltung, hast du auf einmal nur noch vierstellig und davon 90% Leute, die dir gar nicht folgen. Mhm. Wenn man da tiefer in die Statistik geht, hast du das erstens beobachtet, zweitens weißt du, woran es liegt und was kann man dagegen machen?
Ja, erstens habe ich auch beobachtet, zweitens, ich weiß auch, woran es liegt. Das ist ich habe ja vorhin angefangen mit dieser TikTokisierung, also dass Leuten die Inhalte nicht mehr vorgeschlagen werden auf Grundlage, wem sie folgen, sondern auf Grundlage, was ihnen gefallen könnte. So, dafür ist es wichtig, dass solche Inhalte auch thematisch verstanden werden können vom Algorithmus. Und dazu gehört, dass so Dinge, die irgendwie als Clickbait gekennzeichnet werden könnten, wie zum Beispiel kauft mein Buch, klickt auf diesen Link, geht hier hin, kommt zu meiner Tour, dass die so als so werblich verstanden werden, dass sie nicht mehr als nativer Inhalt funktionieren.
So nehme ich.
Verstehst du? Gut.
Ja. Ich habe verstanden, du auch, ne?
Aber ich bin gerade ein bisschen misstrauisch, warum du so selbstzufrieden mich angriffst und dann nur, siehst du?
So, nein, es hat ja, es, nein, ich, nicht, dass ich, natürlich ist mir das klar, dass sobald es werblich wird, beziehungsweise du dich selbst bewirbst, dein Produkt bewirbst, deine Tour bewirbst, bla, bla, bla. So, da, da hat ja der, die Netzwerk, Firma Meta keinen Bock drauf, weil dann sagen sie, ja, dann mach doch, schalte doch mal Werbung. So, das ist ja genau diese Schnittstelle, finde ich, wo so ein Unternehmen dann sagen könnte, ja, dann soll er auch bezahlen, weil er will ja auch was verkaufen. Gut,
das ist natürlich extrem logisch, aber wir reden natürlich aber über Leute, die ganze Zeit dazu beitragen mit ihren Inhalten, dass andere Leute in diesem Netzwerk verweilen. Und wenn dann zwischendurch mal irgendwie so ein Hinweis auf ein Buch kommt oder so, finde ich, ist das vielleicht von Seiten eines solchen Unternehmens auch ein bisschen kurz gedacht.
Das macht das Unternehmen ja nicht geplant, sondern das entsteht. Der Algorithmus lernt ja aus sich selber. Und wenn du jetzt ein Cartoon malst, das sich mit Fußball auseinandersetzt, dann versteht der Algorithmus, okay, das zeige ich Leuten an, die sich für Fußball interessieren. Super einfach. Aber wer interessiert sich denn dafür, ein Buch zu kaufen? Also da sind schon so viele Hemmnisse drin, die es schwieriger machen, diesen Inhalt auszuspielen. Plus alle Inhalte, die Links sind, zum Beispiel, haben es auf Facebook seit einem Jahr extrem schwer. Also die Reichweiten auf Links sind um 50% ungefähr, ich glaube 48%.
Links jetzt, nicht linke Inhalte, also...
Nein. Das kann das heutzutage echt explizit noch sagen.
Muss nochmal dazu sagen, nein, also
Hyperlinks.
So,
okay. Gut, dass es dieses Wort gibt.
Meine politische Einstellung ist Hyperlinks.
Hyper.
Also die Hyperlinks sind haben es extrem schwierig bei Facebook einfach. Plus eben diese TikTokisierungsherausforderung, dass Inhalte viel wichtiger, dass viel wichtiger für die Inhalte sind, ob sie Leuten gefallen könnten und nicht wer den Leuten folgt, die sie gemacht haben. Und die andere Schwierigkeit ist, dass alle Netzwerke die meiste Werbung verkaufen können, wenn sie Videos nutzen. Das heißt, ihr habt das gleiche Problem wie ich. Ich mache Text, ihr malt kleine Bildchen. So, das sind alles keine Videos. Und das ist ein großes Problem.
Das ist ein Problem, ne?
Ja, also. Ja.
Ist man denn da bei Instagram nicht wieder von ab schon? Oder ist es wieder auf dem...
Es ist immer noch so, dass du mit Reels die meiste Reichweite aufbauen kannst. Ja, das heißt, wenn ihr clever seid, dann macht ihr es wie Matti damals.
Wenn wir clever sind, dann schneide ich das alles raus und wir behalten das für uns. Was wir hier gerade an Infos erfahren.
Genau. Das machen wir hier Kollegen schlau.
Aber jetzt muss man ja dazu sagen, wenn wir diesen Podcast dann wieder in den sozialen Medien posten, dass die neue Folge raus ist, kriegt ja auch keiner mit.
Wir machen gleich nicht ein fucking Foto, sondern wir machen ein kleines Reel, wo wir was sagen. So nehme ich. Das ist so schnell in die Umsetzung.
Hundertprozentig richtig, ja. Aber auch mit euren Cartoons ist es so. Filmt euch dabei, wie ihr es zeichnet. Macht es im Schnelldurchlauf, wie Matti damals beim Lila Launebär, wisst ihr noch?
Nee. Ich habe 92 das nicht erste meine erste Veröffentlichung.
Dieser Lila Launebär war so kurz danach, würde ich sagen.
Ja.
Also auf jeden Fall, der hat so im Schnelldurchlauf immer.
Ach, der hat immer gezeichnet. Matti.
Okay. Matti. Das war der, ich würde sagen, so der feste Lebenspartner vom Lila Launebär.
Ah, okay. Die hatten eine Beziehung. Der Lila Launebär und Matti. Was macht eigentlich Matti?
Der lebt mit seinem Lila Launebär auf einer Insel.
Ja. Also der Lila Launebär war quasi...
Matti ist aber der Name, der in die Zeit passt. Ne? Klingt
aber
so
Matti Healy ist der Sänger von 1975 zum Beispiel.
Heißt der auch Matti? Matti.
Ich meine, Lila Launebär, da war schon weit seiner Zeit voraus. Er war irgendwie auch schon so vom Namen her schon der erste depressive Akteur so im Fernsehen. Ne? So Lila Laune.
Klingt nach Drogen irgendwie.
Nee, hier, Lila Laune ist schon, ich glaube, der war auch
Lila
immer so traurig.
Laune, ist das eine Begrifflichkeit, die ich jetzt nicht kenne, oder?
Nee, kenne ich auch nicht.
Ich würde es eher so, er war schon relativ, also immer down.
Lila Wolken kenne ich.
Ja, Lila Wolken, aber man sagt also, you got the blues irgendwie, oder wenn du so, you feel blue, wenn du halt
Blue Monday.
Drauf bist. Blue Monday.
Okay, weiter.
Am Blue Dabbedee Dabbedee.
Ja, genau.
Das war auch
Blues White Shoes von Elvis jetzt auch schon.
Am Blue Dabbedee Dabbedee von Eiffel 65 ist eigentlich ein Lied über mentale Gesundheit.
Absolut. Ja.
Oder halt depressiv, zu viel gesoffen. Blue,
Schalke, guck.
Ja. Das ist so traurig.
Seid ihr beide Schalker?
Ich bin ein relativ neutraler Beobachter als Ruhrgebietler. Hauptsache nicht die Bayern.
Ich bin Schalke-Fan und großer VfL Bochum-Sympathisant. Das ist mein...
Aber ich muss ja...
auch blau, ne?
Auch blau,
Entschuldigung.
Ja. Als ehemaliger Härtner, da war man natürlich sehr, sehr nah dran an Schalke. Konnt fast hinlaufen.
Rudi Assauer hat da mal gewohnt. Ne? Ja, kam der nicht sogar aus Herten?
Bring das auf den Punkt. Man macht ein Cartoon und man muss daraus irgendwie zusehen, dass man möglichst viel an Content daraus redet. Man muss sich dabei filmen, man muss im Grunde genommen schnell Durchlauf machen, man muss irgendwie hinterher vielleicht nochmal ein Video machen, wie geil der Cartoon ist, den man da gerade gemacht hat. Und am besten
das ist die super Verkontentisierung. Ja. Ich würde empfehlen, also wenn bei euch Kreativität keine Grenzen kennen würde, jeden Tag
ein Cartoon
direkt zu zeichnen im Schnelldurchlauf, der sich mit irgendeinem tagesaktuellen Thema auseinandersetzt. Jeden Tag, das ist gerade die Kunst. Also Kontinuität wird belohnt.
Viel Spaß. Dranbleiben, immer aktuell sein.
Einfach machen.
Die Leute abholen. Ja, hier, Weltraumschrott. Hast du so einen alten Cartoon gepostet? Der hätte was Neues machen müssen, selber gemalt.
Ja, aber wäre ja der gleiche Witz gewesen.
Ja, aber der hättest halt die Batterien, die ihn abstürzen machen.
Die Powerbank von der ISS.
Du hast jetzt einfach, also wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, ich habe es ja auch nicht gut, ich habe nur einen Text geschrieben, also das ist ja genauso.
Ist doof. Noch schlimmer, ja.
Noch schlimmer eigentlich. Ich habe nur geschrieben, Weltraumschrott, da geht's auch nicht um Star Wars Episode 1 bis 3. Oder?
Oh.
Nee, nicht schlecht. Gut. Aber für die Reichweite natürlich deppert.
Ja.
So. Und genauso wie ein Cartoon zu einem Thema dann halt, der da partiell mit zu tun hat. Da fliegt halt ein Flugzeugstütz ab. So, passt jetzt inhaltlich, ist ein aktuelles Thema, aber eigentlich müsste man wirklich dann
noch näher an die Batterie der ISS.
Noch näher an die Batterie und an den Ding oder an den Weltraumschrott. Was natürlich ein Vollzeitjob ist, ne?
Ja.
So, und da habe ich jetzt überlegt, ob ich nicht vielleicht meine Agentur frage. Nämlich dich.
Ja gut, wir sind aber dabei.
Ob genau, ich deine Comics zeichne?
Nein, aber so. man konzeptionell, nein, aber wie man das umsetzen kann, so dass es irgendwie auch real bleibt, weißt du, weil das ist ja nicht zu leisten.
Nee, das ist das Wichtigste.
Ja, naja, es ist insofern schon zu leisten, wenn du dafür Geld kriegst, und das ist ja nun mal bei uns in so einem Kontext der Fall, dass man für eine Tageszeitung zeichnet, und das ist halt auch der Grund, warum ich nicht jedes aktuelle Thema sofort dann im Internet raushau. Weil ich ja auch irgendwie zusehen muss, dass ich meine Abnehmer beliefer und auch eben exklusiv, wenn die dafür Geld bezahlen. Wo wir auch wieder bei dem Thema sind, dass man durchaus so Leute dann anscheißen kann, die einfach die Inhalte klauen, weil es eben auf der anderen Seite Leute gibt, die dafür einen bezahlen. So, deshalb muss man auch im Schutz dieser, muss man da auch hinterherbleiben, weil sonst irgendwann alle nur noch sagen, nehmen wir jetzt umsonst aus dem Internet, weil er hat das ja da gepostet.
Das ist eine neue Instagram-Seite, Schutz diese.
Ja, genau. Schutz this.
Safe Space.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich gewesen, wie ich finde. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage, und das muss ich dich leider fragen, weil wir sind ja zwei Cartoon-Zeichner.
Ja.
Und du als Meme-Bastler damals für 1Live hast dich vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Hast du einen absoluten Lieblingscartoon oder einen Lieblingscartoon-Zeichner, Zeichnerin?
Also ich war immer schon großer Fan des gezeichneten Wortes. Und ich habe mich früher immer sehr viel mit so New Yorker Comics beschäftigt, die mochte ich immer sehr gerne, und ich mag sehr gerne, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, ich glaube, das ist eine Zeichnerin, ich folge ihr auf Instagram, die so am Ende Alltagsbeobachtungen darstellt, und ich liebe das. Ich glaube, es ist sogar doch, vielleicht ist es auch ein Mann, Alice Rosen, kennt ihr bestimmt, ne?
Zeig mal.
Hier sowas.
Er sieht auf jeden Fall stark nach New Yorker Cartoons aus.
Ja, absolut, super. Ich liebe die auch.
Wahrscheinlich auch keine Sprechblasen, sondern untertitelt, dass man bei der Zeichnung sich auch mehr Mühe geben muss, dass man weiß, wer da gerade spricht. Das ist auch die große Kunst dieser Nicht-Sprechblasen-Cartoons.
Ja, ich
habe doch noch einen Lieblingscomic.
Ach ja?
Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber tatsächlich.
Hau raus.
Von André Lux.
Okay.
Eine Figur, die an einer Kasse steht.
Ja.
Comics nacherzählen, bin ich richtig schlecht drin. Ich versuch's mal. Eine Figur, die an einer Kasse steht.
Ja.
Und die Figur gegenüber sagt sowas wie, wir können Ihnen keinen Kredit geben, Sie sind hier bei McDonald's. Und dann sagt die andere Figur, dann nehme ich eine Apfeltasche, du Hurensohn. Und das ist so lustig, das holt mich so ab. Ich weiß nicht warum.
Lebt natürlich von der Absurdität.
Exakt, es bricht mit jeder
super
Erwartung.
Ist, also so, finde ich auch gut.
Ich denke, damit können wir eigentlich schließen, oder? Mit dem Herrn Lux, das ist doch
ja, super. Wir haben ja alles abgefrühstückt jetzt. Ne?
Wir haben das Internet heute durchgespielt. Habt ihr
noch eine letzte Frage an mich?
Das war tatsächlich privat.
Sollen wir dann was ist dein Lieblingsessen?
Hamburger von McDonald's.
Rüttenscheid. Das war gut. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein musste.
musste. Oh Gott, war so schlimm.
Nein, es war schön. Ich hatte Spaß.
Okay. Tschüss.
Tschüss, danke. Ciao,
ciao, danke wieder. Ciao. Der war gut, der war gut. Sein Lieblingsessen. Gut, schade.